Wir wagen ein Experiment. In der Innenstadt von Bamberg haben wir in der Fußgängerzone einen Tisch aufgebaut. Darauf sind Tomaten, etwas Brot und eine halbe Bier angerichtet. Daneben sind Kärtchen aufgestellt, auf denen steht: herrlich aromatisch, aus der Region und fair und nachhaltig. Würden die Fußgänger das essen?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn das stimmt, ja?
Ja, würde ich machen.
Ja, also Tomaten sind gut, Brot ist gut. Schaut aus wie Bier, ja. An sich, ja.
Natürlich, warum auch nicht. Aber wir haben noch ein viertes Kärtchen dazugestellt. Auf dem ist eine DNA zu sehen und eine Schere. Die Frage, was wäre, wenn hier Gentechnik mit im Spiel ist? Das Saatgut also mit einer sogenannten Genschere modifiziert wurde. Die Braugerste ist dadurch resistent gegen Schädlinge und musste weniger gespritzt werden. Der Weizen im Brot hat weniger Gluten und die Tomaten sind dank Genschere besonders saftig und gesund. Immer noch Appetit?
Ja, eher nicht. Ganz ehrlich.
Nein, absolut nicht. Wäre ich wahrscheinlich skeptisch.
Muss nicht sein.
Wenn es nichts mehr anders gibt, wird wohl nichts anders übrig bleiben. Aber an sich möchte ich es nicht.
Wieso nicht?
Weil das einen schlechten Ruf hat, genveränderte Lebensmittel.
Das ist so im Kopf drin, alles Gen ist scheiße. Oder? Das hat man so im Kopf drin.
Wenn man so ein bisschen auf die Gesundheit schaut, würde ich es jetzt eher vielleicht nicht essen.
Also wenn ich weiß, dass es nicht natürlich ist und in irgendeiner Art und Weise verändert wurde, ich weiß ja nicht wie, in welchem Ausmaß und erst recht nicht, was es da mit mir macht.
Hätten Sie anders reagiert? Wahrscheinlich nicht. Laut einer repräsentativen Umfrage sind die meisten Menschen in Deutschland gegen Gentechnik. 81% der Befragten ist es wichtig, dass gentechnisch veränderte Organismen verboten sind. Lediglich 13% finden ein Verbot nicht wichtig. Der Rest ist unentschlossen. Die Menschen hierzulande wollen gentechnikfreie Lebensmittel. Soweit, so nichts Neues. Aber müssen wir bald vielleicht umdenken? Es gibt neue, vielversprechende Verfahren in der Pflanzenzüchtung, die schnell, präzise und ungefährlich sein sollen. Eine neue, grüne Gentechnik. In Europa wird sie aber nach wie vor so streng reguliert wie die alte Gentechnik. Doch das könnte sich ändern. Denn die EU-Kommission will womöglich das Gentechnikrecht lockern. Das Ziel? Weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel auf unseren Feldern, dank genomeditierter Pflanzen, die auch noch besser mit dem Klimawandel klarkommen und mehr Ertrag abwerfen. Ein Vorstoß, der spaltet. Viele Wissenschaftler setzen große Hoffnung in die neue Technik.
Um eben mit weniger Düngung und mit weniger Input letztendlich den gleichen Ertrag zu erzielen und damit letztendlich auch eine umweltfreundlichere Pflanzenproduktion zu bewerkstelligen.
Andere glauben,
dass das eine erhebliche Gefährdung unserer Lebensgrundlage ist. Ja.
Weil wenn es draußen ist in der Natur und sich ausgrenzt, das können wir nie wieder zurückholen.
Die Fronten sind verhärtet.
Man kann nicht damit argumentieren, dass das eine Risikotechnologie ist und dass von dieser Technologie eine besondere Gefahr ausgeht, wenn das einfach nicht stimmt.
Der Streit über die neue Gentechnik wird lauter.
Bio wirtschaftet ohne Gentechnik, weil wir Risiken für Mensch und Umwelt vermeiden wollen, weil wir uns nicht abhängig machen wollen von Patenten.
Es bahnt sich ein erbittert geführter Kampf um die Wahrheit an, der alte Wunden aufreißt.
Wir haben einfach ein Riesenproblem, dass wir seit über 20 Jahren keine ehrliche Debatte haben, sondern extrem viele Fake News, die verbreitet werden.
Doch inzwischen wird debattiert und gestritten und es stellt sich die Frage, grüne Gentechnik, soll sich Deutschland trauen? Unterfranken im August letzten Jahres. Der Landwirt Gerhard Rost läuft durch ein kniehohes Maisfeld.
Wie groß müsste der eigentlich sein?
In einem guten Jahr hat er 2,50 Meter bis 3 Meter. Jetzt sind wir da an einer guten Stelle. Naja, ich bin einen Meter knapp, nicht ganz 1,80 Meter. Also wir haben eine Wuchshöhe von unter 2 Meter.
Und vieles hier ist nur noch Stroh. Maiskolben sind kaum in Sicht. Genauso wenig wie Regen. Der Landwirt muss Noternten.
Ich denke mal, wir werden ungefähr eine halbe Menge eines normalen Jahres bei Mais ernten.
Es ist zu trocken, mal wieder. Landwirte aus der Region fürchten, Franken wird immer mehr zur Steppe. Ernährungssicherheit trotz Klimawandel, wie soll das gehen? Seit ein paar Jahren wird über eine Technologie gesprochen, die bald auf unseren Äckern Realität werden könnte. CRISPR-Cas9. 2012 entdeckt, revolutioniert CRISPR die Medizin, die sogenannte rote Gentechnik. Mit der Genschere lässt sich die DNA gezielt verändern und manche Krankheiten werden womöglich heilbar. Es ist die Sensation, belohnt mit dem renommiertesten Preis.
Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Methode für die Genomeditierung zu verleihen.
Die Genschere lässt sich auch bei Pflanzen einsetzen, in der grünen Gentechnik. Züchter können mit CRISPR viel schneller unerwünschte DNA-Sequenzen entfernen, um ihrem Ziel näher zu kommen. Pflanzen, die weniger Wasser und Dünger brauchen, dafür hitzebeständiger sind und mehr Ertrag abwerfen. Zurück in Unterfranken. Gerhard Rost erntet heute, wie befürchtet, nur halb so viel wie sonst. Würde er mit CRISPR behandelten Mais auf seinem Acker anbauen? Schon eher als auf die alte Gentechnik zu setzen. Bei der wurden artfremde Gene eingebaut, wie etwa beim BT-Mais, um ihn resistent gegen Schadinsekten zu machen. Gene aus anderen Organismen soll es bei den neuen Verfahren nicht geben. Der Landwirt hat dennoch gemischte Gefühle.
Momentan darf ich es nicht von der Molkerei. Da haben wir die Vorgabe, kein gentechnisch verändertes Futter. Wobei man die modernen Maßnahmen, wie dieses Herausschneiden von Gensequenzen, diskutiert, ist es eine gentechnische Veränderung oder ist es nicht. Pflanzenzucht ist eigentlich auch eine Veränderung der Genetik, nur dass die halt dann entsprechend langsamer geht. Gentechnik zur Verbesserung der Trockenresistenz, würde ich sagen, ist normalerweise zu tolerieren. Über Gentechnik, wie es bisher war, dann Pflanzenschutzmittelverträglichkeit zu verbessern, um ein großes Geschäft zu machen, das ist schon zwielichtig.
Viele Landwirte sind unsicher. Schneller, bessere Sorten für die Zukunft hört sich gut an. Doch beim Thema Gentechnik geht Hoffnung oft mit Angst einher. Wie genau funktioniert jetzt diese neue Genomeditierung mit CRISPR? Verstehen lässt sich die Technologie am Leibniz-Institut in Gartersleben. Biotechnologe Robert Hoffi ist auf dem Weg in die Genbank. Er ist einer der prominentesten Wissenschaftler, die für neue gentechnische Verfahren werben. Gleich wird es minus 18 Grad kalt. Die Genbank ist wie eine Bibliothek. Doch statt Bücher lagern hier mehr als 150.000 Saatgutmuster. Durch die eisigen Temperaturen behalten die Samen über mehrere Jahrzehnte ihre Keimfähigkeit.
Die Sammlung kommt ja von der ganzen Welt, zum Beispiel auch aus den Ursprungsregionen unserer Getreide, also aus dem fruchtbaren Halbmond, was also heute so Iran, Irak, Syrien die Region ist. Und da haben wir natürlich viele Eigenschaften, gerade wenn es um Trockentoleranz zum Beispiel geht. Das ist im Prinzip für uns in der Geneditierung und der Biotechnologie natürlich ganz oft quasi eine Inspirationsquelle.
Positive Merkmale in neue Sorten einbringen. Das geht natürlich auch ohne Gentechnik, etwa durch chemische Behandlung und Kreuzung. Doch die klassischen Methoden sind ungenau und wie eine Art Glücksspiel. Oft dauert es mehr als 10 Jahre, bis eine neue Sorte marktreif ist. Schneller geht das mit CRISPR. Der Forscher bringt eine Art Navigationssystem in die Zelle, die sogenannte Guide-RNA. Sie kann im Erbgut der Pflanze zielgenau die Stelle suchen, die verändert werden soll. Sobald sie dort angekommen ist, durchtrennt ein Schneideprotein, Cas9, die DNA. Es entsteht ein Doppelstrangbruch, den die Zelle selbst wieder repariert. Forscher können bestimmen, ob dabei DNA-Bausteine entfernt, umgeschrieben oder hinzugefügt werden. Bei Punktmutationen ohne artfremde Gene sind die Pflanzen in der Regel nicht von herkömmlich gezüchteten zu unterscheiden. Forscher Robert Hoffi.
Dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Gene gezielt zu verändern, was es eben ja vor 10 Jahren so noch nicht gab, das ist eben immer noch sehr spannend, sehr interessant. Wir können damit in der Wissenschaft viel machen, können also viel neues Wissen generieren und haben aber eben auch zumindest die Perspektive, was man damit in der Anwendung auch züchterisch machen kann.
Er nutzt die Technologie, um gegen das Gelbmosaikvirus zu kämpfen. Das Virus befällt Gerste und behindert das Wachstum. Ertragsverluste von bis zu 50% sind die Folge. Schuld ist ein Gen, das im Erbgut der Gerste sitzt und auch dem Gelbmosaikvirus nutzt. Nur mit Hilfe dieses Gens kann sich der Erreger in der Pflanze vermehren und Ernten vernichten. Robert Hoffi hat die Genschere so programmiert, dass sie dieses Gen findet und die DNA an dieser Stelle durchschneidet. Auch wenn die Pflanze den Bruch wieder repariert, ist das schädliche Gen ausgeschaltet. Die Gerste ist so resistent gegen den Erreger. Doch die Euphorie ist gedämpft, denn auf den Acker darf die Pflanze nicht ohne weiteres. 2018 bekräftigte der Europäische Gerichtshof, dass diese Pflanzen so streng wie Organismen aus der klassischen Gentechnik reguliert werden müssen. Viele Wissenschaftler schockiert dieses Urteil. Sie fühlen sich ausgebremst. Zustimmung dagegen von den meisten Verbrauchern.
Ja, genmodifiziert ist halt nicht gut. Das ist ja nicht natürlich.
Ja gut, das soll natürlich sein.
Wir haben viel zu wenig Erfahrung damit, was Gentechnik letztendlich in der Natur anrichtet. Und ich sehe keine Notwendigkeit im Moment.
Schützenhilfe bekommen Skeptiker vom wohl einflussreichsten Kritiker der Gentechnik, Christoph Thien. Der studierte Tierarzt hat in München sein eigenes Institut gegründet, schreibt Gutachten für die Verbraucherzentrale und das Bundesamt für Naturschutz und macht Druck auf die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA. Ihm zufolge werden die Risiken systematisch ignoriert.
Das Problem ist halt, dass die CRISPR-Genschere wesentlich mehr kann als auch die konventionelle Züchtung. Und damit bekomme ich auch Pflanzen, die in ihren gesamten biologischen Eigenschaften eben nicht so verlässlich, nicht so vorhersagbar sind. Wir sagen, wenn die nicht richtig reguliert wird und zu viele von diesen Organismen zu rasch und zu unkontrolliert in die Ökosysteme entlassen werden, dass das eine erhebliche Gefährdung unserer Lebensgrundlage ist, ja.
Diese Sicht widerspricht dem breiten wissenschaftlichen Konsens. Vereinzelt gibt es aber diese Sorge. Befürworter zeigen hingegen auf die Sorten, die wir seit Jahrzehnten auf unseren Äckern anbauen und machen klar, die neue grüne Gentechnik ist nicht unsicherer als bisherige Züchtungsmethoden. Bis 1990 bestrahlten Züchter Kulturpflanzen, um das Erbgut zu verändern. Inzwischen setzen sie dafür DNA-schädigende Chemikalien ein. Damit erzeugen sie vielfältige und absolut zufällige Mutationen in den Pflanzen. Einige wenige führen zu Eigenschaften, die die Züchter für neue Sorten nutzen können. Mit diesem Verfahren bringen sie aber auch viele unbekannte Mutationen in neue Sorten, deren genaue Wirkung niemand kennt. Tausende Feldfrüchte, die wir heute essen, sind so entstanden. Und bislang ist das auch gut gegangen. Dass gezielte Mutationen mit der Genschere hingegen verteufelt werden, können viele Forscher nicht verstehen. Ihr Vorwurf? Ökoverbände verbreiten Panik, indem sie von einer unkalkulierbaren Risikotechnologie sprechen. Robert Hoffi vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung.
Also wenn wir aus jahrzehntelanger Biosicherheitsforschung wissen, dass Gentechnik per se keine anderen Risiken birgt als Pflanzenzüchtung sowieso. Wenn man sagt, wir sind Bioanbau und wir werben damit, dass wir moderne biotechnologische Methoden nicht nutzen, in der Marktwirtschaft auch legitim, dass sie diese Interessen haben und vertreten und dafür meinetwegen auch Petitionen starten. Aber dann soll man das auch so kommunizieren und nicht sagen, das ist gefährlich und wir müssen irgendwen davor schützen vor diesen Gefahren.
Experten fordern deshalb eine Umkehr der Risikobewertung. Nicht das eingesetzte Verfahren, sondern das Ergebnis der Züchtung soll entscheidend sein. In einer Stellungnahme der Leopoldina fordern Deutschlands renommierteste Wissenschaftler Lockerungen für die neuen gentechnischen Verfahren. So sieht es auch Professor Nikolaus von Viren. Er forscht ebenfalls in Gartersleben und findet, dass die strenge Gesetzgebung in der EU die Wissenschaft behindere.
Sobald es natürlich darum geht, dass wir genetisch veränderte Pflanzen auf dem Feld testen möchten, dann brauchen wir sehr umständliche Zulassungsverfahren. Und die strengt eigentlich heute kaum noch ein Wissenschaftler in Europa an, einfach weil der bürokratische Aufwand so groß ist und der Zeitaufwand. Da blockiert man sich quasi ein Jahr in seiner Forschungsarbeit nur mit der Antragstellung.
Er ist sicher, dass die Genomeditierung die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen kann. Kulturpflanzen könnten so optimiert werden, dass sie Dünger besser aufnehmen und so weniger Stickstoff brauchen.
Also momentan sind ja die Landwirte sehr stark angehalten und verpflichtet dazu, weniger Stickstoff zu düngen. Und deshalb ist es wichtig, dass man versucht, das genetische Potenzial unserer Kulturpflanzen so auszuschöpfen, dass eben die Nährstoffaufnahme über den natürlichen Weg größer wird.
Mit der Genschere CRISPR möchte er die Gerstenpflanze so verändern, dass sich ihre Wurzeln weiter verzweigen und so den Stickstoff leichter aufnehmen können. In einem schmalen Topf mit einer Glasplatte auf der Seite sieht er, wie die Wurzeln ausschlagen. Nikolaus von Viren.
Und diese Wurzel zeigt auch 1, 2, 3, 4, 5, in dem Fall 6 seminale Wurzeln, aber die Seitenwurzeln sind deutlich länger.
Deutlich sichtbarer.
Genau.
Die Genomeditierung scheint tatsächlich erfolgreich zu sein. Um solche Pflanzen aufs Feld zu bringen, wünscht er sich eine Lockerung des Gentechnikrechts. Für ihn kein Risiko. Doch wie sieht das die Bundesregierung? Im Koalitionsvertrag heißt es: Die Züchtung von klimarobusten Pflanzensorten wollen wir unterstützen. Ist damit die neue grüne Gentechnik gemeint? Wenn es nach der FDP geht, ja. Carina Konrad bei einer Veranstaltung zur grünen Gentechnik in Berlin.
Als Freie Demokratin bin ich immer schon auch sehr offensiv mit dem Thema umgegangen, als Landwirtin sowieso. Ich glaube, dass wir diese Debatte jetzt aktiv führen müssen und dass Ängste in der Bevölkerung herrschen, die unbegründet sind. Und da müssen wir offen drüber reden, wie die Chancen sind, gerade in Bezug auf Vorgaben, die jetzt kommen, auch gute Vorgaben, nämlich Biodiversität voranzubringen, indem weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, mehr Ökolandbau zu machen, um die Ziele aus Farm to Fork zu erfüllen. Da brauchen wir moderne Pflanzenzüchtung.
Und der Bundeslandwirtschaftsminister? Für die europäische Politik ist es wichtig, wie sich Deutschland positioniert. Trotz einer monatelangen Anfrage hat Cem Özdemir keine Zeit für ein Interview. Unser Eindruck, der Minister duckt sich weg. Wissenschaftler, Verbände und Landwirte sind verunsichert. Dass sich der Bundeslandwirtschaftsminister zurückhält, wundert Stefan Clemens nicht. Der Professor für Pflanzenphysiologie ist bei den Grünen ausgetreten, weil er sie für wissenschaftsfeindlich hält. Gerade die neue grüne Gentechnik müsse ideologiefrei bewertet werden.
Wir riskieren ansonsten, dass die EU eine Insel in der Welt bleibt, weil praktisch alle anderen Länder und Regionen diesen Weg gehen, dass sie solche von einer natürlichen Mutation nicht unterscheidbaren genetischen Veränderungen eben nicht mehr als Gentechnik regulieren. Also selbst Länder wie Japan sehen das anders, Indien, China, afrikanische Länder, der gesamte amerikanische Kontinent, Australien. Ja, es ist überall diese Entwicklung im Gange, nur in der EU hinken wir eben hinterher.
Als Professor an der Uni Bayreuth verändert er mit der Genschere Reispflanzen so, dass sie über die Wurzeln weniger giftiges Arsen aufnehmen, ein Halbmetall. Stefan Clemens hält die Genomeditierung für essentiell, um die gewaltigen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Im 20. Jahrhundert wuchs die Weltbevölkerung explosionsartig, vor kurzem auf über 8 Milliarden. Den Vereinten Nationen zufolge könnten es 2100 an die 11 Milliarden werden. Um sie zu ernähren, brauche es höhere Erträge in der Landwirtschaft.
Ja, wir haben also diese Riesenherausforderung, von der ich auch immer noch finde, dass wir uns der zu wenig stellen oder die zu wenig realisieren, dass wir einfach mehr produzieren müssen. Deutlich mehr, vielleicht 60-70% mehr, als wir das heute tun. Gleichzeitig nachhaltiger werden, möglichst keinen weiteren Flächenverbrauch. Und das führt einen dann logisch dazu, dass wir nachhaltig intensivieren müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, auf der gegebenen Fläche oder idealerweise sogar auf weniger Fläche, als wir heute verbrauchen, mehr und hoffentlich auch noch bessere Nahrungsmittel produzieren.
Nachhaltige Intensivierung mithilfe der Genomeditierung. Das ist der Weg, den viele Wissenschaftler gehen wollen. Andere hingegen auf gar keinen Fall. Kritiker der Technologie legen den Finger in eine Wunde, die selbst Befürworter problematisch sehen. Patente. Christoph Thien kämpft schon viele Jahre gegen Patentierungen von Saatgut, wie etwa bei der Braugerste. Er vermutet, dass durch die Genschere große Rechtsunsicherheiten auf Züchter zukommen. Im Bereich der CRISPR-Technologie wurden weltweit inzwischen mehr als 10.000 Patente angemeldet, über 1.000 in der Pflanzenzüchtung. Seine große Angst? Durch die Genschere hält ein Patentierungswahnsinn Einzug. Denn wer sie verwendet, kann sich unter Umständen genetische Sequenzen und die darauf beruhenden Pflanzenmerkmale patentieren lassen.
Und das ist ein Systemwechsel in der Pflanzenzucht. Wenn es in diese Richtung geht, ist traditionelle Züchtung, so wie wir das bisher kennen, beendet. Weil diese Freiheit zu züchten mit allen Sorten, die auf dem Markt sind, die ist dann beerdigt. Und CRISPR-Cas, die neue Gentechnik, ist dann Treiber.
Befürworter sagen, dann muss das Patentrecht geändert werden. Gegner befürchten, dass das nicht im nötigen Maß passieren wird. Und das hätte Folgen. Christoph Thien.
Letztendlich wird alles kontrolliert werden von einigen wenigen großen Patentinhabern, weil Patente teuer sind, das durchzusetzen, das anzumelden, das zu überprüfen. Das können nur die Großen. Und damit geraten die Züchter und dann auch die Landwirte und dann alle Verbraucherinnen in die Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Interessen von diesen großen Konzernen. Und das, glaube ich, will keiner haben. Und es will auch keiner haben, dass nur noch das gezüchtet wird, wo man am meisten Geld verdient. Wir wollen ja Vielfalt haben, wir wollen Wettbewerb haben.
Gegen eine Lockerung des Gentechnikrechts sind auch viele Biolandwirte, wie etwa Michael Steinmassel. In der Nähe von Traunstein baut er Gemüse an. Er hält das Risiko für die Umwelt für zu groß. Vor allem glaubt er nicht an die Versprechungen der Industrie, die mit der Bekämpfung des Welthungers argumentiert.
Das predigen sie ja seit Jahren. Die Landwirtschaft muss mehr produzieren durch Kunstdünger und Pflanzenschutz und so weiter. Und die Hungernden werden ja mehr. Also diese Versprechen kämen genauso lang wie die tollen Versprechen der Gentechnik, dass eine industrialisierte Landwirtschaft die Welt ernähren kann. Und das kann sie ja auch nicht.
Das Problem sei vielmehr, dass knapp 60% des Getreides in den Trog wandert, um unseren Fleischhunger zu stillen. Und Umweltschutz funktioniere nicht durch die Optimierung einzelner Pflanzen, sondern durch Vielfalt auf dem Feld. Er und manche Agrarwissenschaftler fürchten, dass die Gentechnologie vor allem der industriellen Landwirtschaft nutzt, die dann mit gecrisperten Hochleistungssorten und Monokulturen die Vielfalt weiter zerstört. Entscheidend für ihn sind aber die Verbraucher.
Das ist ja auch jetzt gewünscht bei der Deregulierung, dass es einfach nicht mehr gekennzeichnet sein muss, weil einfach klar ist, gekennzeichnet gentechnisch veränderte Lebensmittel will der Verbraucher nicht. Und die Botschaft muss nach oben zur Politik, dass der Verbraucher, also nicht nur wir das nicht wollen, sondern auch der Verbraucher nicht möchte.
Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft kämpft deshalb gegen die neue Gentechnik und hat Unterschriften gegen die Deregulierung gesammelt. Heute ist ein wichtiger Tag für Geschäftsführer Peter Röhrig.
Das hier ist unser Plakat, mit dem wir die Petition heute an das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium übergeben werden. Jetzt bin ich gespannt, ob die Druckerei das so gemacht hat, wie wir das haben wollen. Ja, 420.000 Bürger haben sich dafür eingesetzt, dass, wo Gentechnik drin ist, auch Gentechnik draufstehen muss und gegen die Pläne der Verwässerung des Gentechnikrechts von Seiten der EU-Kommission sich eingesetzt.
Anfang Dezember letzten Jahres. Vor dem Bundeskanzleramt hat sich bereits eine kleine Gruppe Gleichgesinnter versammelt. Zunächst gibt es eine Enttäuschung. Vom Bundeslandwirtschaftsministerium ist niemand gekommen. Aber vom Umweltministerium, die grüne Staatssekretärin Bettina Hoffmann. Wird sie den Gegnern zustimmen?
Bio wirtschaftet ohne Gentechnik, weil wir Risiken für Mensch und Umwelt vermeiden wollen, weil wir uns nicht abhängig machen wollen von Patenten.
Die Antwort der grünen Politikerin? Forschung mit der Genschere? Ja. Aber?
Heißt aber noch lange nicht, dass man diese Organismen, die da entstehen, gleich in die Landschaft entlassen kann, weil das Risiko ist, wir wissen nicht, was passiert, wir können es nicht nachverfolgen und wir können es vor allen Dingen nicht rückholen.
Die Politik orientiert sich offenbar vor allem an den Ängsten der Verbraucher. Jedenfalls ein Erfolg für die Gentechnikgegner. Das Umweltministerium steht hinter der Petition. Der Streit über die neue grüne Gentechnik wird noch weiter Fahrt aufnehmen, bis die EU eine Grundsatzentscheidung fällt. Es lohnt sich, offen gegenüber den neuen gentechnischen Verfahren zu sein, auch um sie kritisch beurteilen zu können. Denn es geht um viel. Und was wir uns schulden, ist eine angstfreie und faktenbasierte Debatte.